Wie alle Themen, so ist auch dieses Thema ein breit gefächertes Thema. Und wir versuchen auch hier wieder einige Akzente zu setzen. Zuerst möchte ich Johannes 5, na 1. Korinther 1, entschuldigt, 1. Korinther 1, und folgende lesen: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Also eine wunderbare Begrüßungsrede, wie Paulus und Sosthenes an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, Grüße richten, sie begrüßen. Die Geheiligten Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn, sie sind gegrüßt. Sie gehören zu einer Gemeinschaft, nämlich zur Gemeinschaft Jesu Christi. Sie gehören zu diesem Leib des Christus. Das ist eigentlich die Bewegung, könnten wir sagen, ich sag's mal so, gell? Zu der wir auch gehören dürfen. So nehme ich es auch an, auch wenn wir nicht gerade alle Dinge mit den Korinthern teilen. Es hat mich immer sehr erstaunt, wie Paulus diese Korinther trotzdem so anspricht. Das lässt uns erkennen im Zusammenhang auch von Epheser 1, diese Auserwählung vor Grundlegung der Welt, Römer 8. Immer wieder kommt diese Auserwählung, und wie die dann leben, wie man dann auf diesem Fundament, das Christus ist, weiterlebt, weiterbaut, das ist dem Paulus gar nicht egal. Aus diesem Korintherbrief geht hervor, wie ernst er das nimmt, wie es ihm wichtig ist, wie denn die auf dem Grunde, auf diesem Grunde, der da Jesus Christus ist, das geht ja in den Kapiteln danach hervor, im Kapitel 3, Vers 11 und folgenden, das ist dem Paulus sehr wichtig. Sie sind eine Einheit in Christus Jesus, weil er ist das Fundament. Nun ist ihm auch wichtig, weil er sieht, dass die Korinther völlig abgeirrt sind, wie er sie zurückbringen kann. Und wir haben es ja gehört, er spricht hier auch von Gericht, das ihnen wartet. Wir haben gestern in der Eucharistie beim Thema Abendmahl davon gesprochen, wie Paulus ganz klar den Korinthern vom Gericht spricht, weil sie sich nicht mehr prüfen innerhalb des Leibes Christi, dass der Herr sie züchtigen werden muss, strafen muss. Also der Leib Christi ist etwas Außergewöhnliches, Einmaliges. Das möchten wir sehr betonen. Ich meine, das ist uns allen nichts Neues. Wir wollen diese Dinge auch sehr ernst nehmen. Wir dürfen sogar, weil wir dadurch auch mächtig gesegnet sind. Nun, in der späteren Kirche, wie wir vorhin gehört haben, hat sich manches zum Negativen entwickelt. Ich denke immer, es ist schon eigenartig. Es ist wie eine Gratwanderung. Also als Christen stehen wir wirklich auch dauernd in Gefahr, irgendwo abzudriften. Ich meine, dass wir sündigen, dass wir Fehler begehen. Wer ist da ohne Sünde? Niemand. Aber dass wir Dinge annehmen, die zu Gewohnheiten werden und unser Denken verändern und dann irgendwo abdriften und uns dennoch Christen nennen. Aber uns so sehr daran gewöhnen und letztendlich aus der Schrift nur noch das herauspicken, was unseren Fehlweg dann auch noch rechtfertigen sollte und so weiter. Also da gibt es ja auch unendliche Diskussionen. Aber wir sehen gerade, wie dem Paulus diese eine Gemeinschaft, ich möchte sagen, diese eine Bewegung, das, was der Christus in Bewegung gesetzt hat, Bewegung ist zu billig, gell? Was er geschaffen hat, mit dem er so vieles vorhat, dies ist ihm so heilig und wichtig. Es duldet dies nicht, dass daneben noch viele andere Dinge entstehen, mit eigenen Statuten und Meinungen und Richtungen. Er duldet das nicht. Und gerade der Papst sagt in Bezug auf die Bewegungen, innerhalb der katholischen Kirche keine Bewegung hat das Recht zu existieren, wenn sie sich nicht dem Papst und den Linien des Vatikans einfügt. Und im Laufe der Kirchengeschichte hat es ja dauernd, gerade wegen des, ich sag mal, diesem korinthischen Verhalten, wie wir später gehört haben, bei Damasus und Ursinus, das ist ja ausgeartet in schrecklichster Weise, sehen wir, wie dauernd irgendwelche Gruppen und Teile anderen, einen anderen Weg gehen, nicht mehr in diesem Gefüge des Leibes Jesu Christi verharren wollen und sich von politischen Aspekten und wegen Macht und Geld zu neuen Gruppierungen entwickeln und zum Schaden werden für den Leib Christi. Und eine dieser Gruppierungen ist ja sogenannte eben diese Damasus-Gruppierung geworden, die katholische Kirche, und die hat sich dann mächtig gemacht und sagt schlussendlich, alle müssen sein wie wir, sonst haben sie kein Existenzrecht. Ich sage es mal etwas grob. Und dann haben sich aus dieser neuen Kirchenstruktur Bibeltreue abgesplittert, haben neue Gruppierungen geschaffen, die sind dann von der neuen christlichen Staatskirche grausam verfolgt worden. Also es gibt ja unzählige Millionen von Märtyrer seitdem. Und so oft sich jemand von dieser großen Kirche dann abgesplittert hat, musste er damit rechnen, irgendwann von der katholischen Hierarchie in Zucht genommen zu werden, verfolgt zu werden und musste sogar mit dem Tode rechnen. Und das wissen eigentlich auch alle Bewegungen, die in der katholischen Kirche entstehen. Wir wollen diese Bewegungen in drei Gruppen einteilen, oder es sind ja auch drei Gruppen. Da gibt es die alten Klostergemeinschaften ab dem 3., 4. Jahrhundert. Dann gibt es zweitens die sogenannten Ritterorden, Johanniterorden, Malteserorden, Templerorden, diese Grabritterorden, Kreuzritter haben wir erwähnt. Das sind dann mehr oft militante oder karitative Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche. Zum Beispiel die Malteser, die sind sehr karitativ tätig. Der Großlogenmeister der Malteser wird vom Papst einmal jährlich empfangen in Rom. Das ist der Führer der Malteser-Bewegung, der Malteser-Spitäler. Das ist der Großlogenmeister, der wird auch so genannt und vom Papst empfangen. Und dieser Templerführer, der jeweils gewählt wird, kämpft auch für die Rechte und des Papstes, des Vatikans. Er wacht darüber, dass die Templer, die Malteser-Organisationen nicht abweichen vom Grundprinzip der Treue zum Papst. Und der Papst rühmt ihn dann auch, diesen Großlogenmeister. Das ist ein Beispiel. So auch bei den Johanniter-Tempel, die zum Teil ineinander verwoben sind. Dann die dritte Gruppe, das sind die neuen kirchlichen Bewegungen, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden sind. Wir wollen, und dem Vatikan ist es wichtig, dass all diese Bewegungen sich einordnen. Wir wollen mal kurz auf die erste Gruppe eingehen. Die zweite wird wohl nicht reichen, aber die dritte ist dann für uns von aktuellster Bedeutung. Ich werde zwar dauernd angefragt von Krankenpflegepersonal in Bezug auf den Malteserorden. Ich sage dann, wenn ihr eure Pflicht tut, warum sollt ihr da nicht arbeiten? Gell? Deshalb gehört ihr nicht dem Großlogenmeister, weil ihr ja keine Gelübde diesbezüglich ablegt. Ich meine, was? Sie müssen ja natürlich auf die Ordnung in Bezug auf humanitäres Behandeln der Patienten und so müssen sie schon da einen Nicht-Eid ablegen, aber ihre Zusage geben und unterschreiben, das ist was anderes. Weil manche haben dann Gewissenskonflikte, wenn sie solches im Fernsehen sehen, wie der Großlogenmeister empfangen wird, sind sie bestürzt und sagen, was? Ja, ich arbeite in einer Malteser Organisation, das darf ich ja nicht mehr. Ich sage, ach was? Wir sind frei, wir haben einen Gott, solange du den Herrn nicht verleugnest, arbeite doch ruhig weiter, ist meine Überzeugung. Sonst dürften wir keine Waschmaschine im Haus haben, denn das wissen wir ja auch, dass die von Logenführern, die da ihre Aktien drin haben, hin und her und und. Wir dürften keine Schuhe mehr tragen, auch kein Hemd mehr, denn wer weiß, woher das kommt. Also wir müssten nackt umherlaufen und dürften im Haus nichts haben, dürften kein Haus bauen. Denn woher kommt der Sand, den ich beziehe, und, und. Verstehen wir? Man kann dann in ein Zeug reinkommen, da waren wir mal drin bei solchen Gläubigen. Das ist ein Horror. Da ist man Sklave, Da gehört man den Göttern und Götzen, von denen Paulus im Korintherbrief schreibt, da gehört man nicht mehr dem einen Gott, der über uns ist. Gut, also zurück zum Entstehen des Mönchtums, weil die Mönchsorden erleben ja eine neue Gewichtung. Auch wenn es wenige gibt, die in die Orden eintreten, vor allem in unseren Ländern, in Asien, Afrika, erlebt die katholische Kirche in Bezug aufs Mönchs, aufs Ordensleben, Erweckung. Auch in Polen ist eine neue, wir haben bei uns viele polnische Priester und indische Priester jetzt, weil in der Schweiz gibt es bald keine Priester mehr. Im Walliser Priesterseminar gibt es seit 3 Jahren keine Aspiranten mehr. Und das im katholischen Wallis, unvorstellbar. Also jetzt haben wir aus Kroatien, Slowenien, aus Indien und aus Polen, wir haben ziemlich viele Nonnen, die Altersheime leiten, aus Polen zum Beispiel. Ja, wie entstand denn das Mönchtum? Und zwar bei der dezianischen Verfolgung. Kaiser Decius hat ja im Jahr 251 eine furchtbare Verfolgung gestartet. Und da sind viele Christen aus Rom und der Provinz geflüchtet in die abgelegensten Gegenden. Vor allem nach Oberägypten, in der sogenannten Wüste Thebais. Übrigens im 4. Jahrhundert sind im Wallis 1000 thebäische Soldaten, Christen, die von diesen Mönchen abstammten, hingerichtet worden, als der römische Kaiser im Sommer, der hatte ja im Wallis immer seine Sommerresidenz gehabt, unten in Martini die Bäder, Erquickung und Erfrischung da in den Alpen gesucht. Und da kamen ja immer 1000 Leute, begleiteten ja diesen römischen Kaiser. Und mit ihm kamen auch Soldaten. Und zur gleichen Zeit, im 4. Jahrhundert, macht jetzt einen Sprung, war da in Lyon, jenseits von Genf, ein Aufstand. In Lyon war er sehr früh, gab es christliche Gemeinden. Und sehr viele kamen damals zum Glauben im heutigen Frankreich, im Gebiet von Lyon, bis herüber nach Genf. Bitte? Bis herüber nach Genf. Und damals sollten die den Göttern opfern. Ein Unterfeldherr wollte die nötigen den Göttern zu opfern. Und die haben sich geweigert. Und so gab es einen Aufstand in Lyon. Zu der Zeit weilte der Kaiser in Martigny, Martinach heißt das, beim Rhone-Knie vor Genf. Und die thebäische Legion, die wurde extra gerufen aus Oberägypten, die Soldaten, um diesen Aufstand niederzuschlagen in Lyon. Und sie kamen über den großen St. Bernhard herüber ins Wallis. Und als sie hörten, dass sie in Lyon Christen umbringen sollten, kämpfen sollten gegen Christen, dass es alles Christen waren, die den Göttern nicht opfern wollten, da haben sie sich dort geweigert in Martigny beim Kaiser und haben gesagt, wir erheben unser Schwert nicht gegen Brüder. Und das ist ja ganz klar, das war natürlich ein Staatsverbrechen. Das war angeordnet über Offiziere vom Kaiser, über Offiziere und Mauritius, das war die Anführer dieser Legion, nennt man das, das waren 1000 Soldaten, und Mauritius hat, es waren alles junge Männer aus Oberägypten, hat ihnen gesagt, hat dem Kaiser gesagt, lieber sterben wir, als dass wir jemals Krieg führen gegen unsere Brüder. Und haben das Schwert demonstrativ niedergelegt und haben gesagt, o Kaiser, wir ehren dich, denn du bist eine von Gott gesetzte Obrigkeit, wir ehren dich und wir gehorchen dir, aber 2 Dinge tun wir nicht, nämlich den Göttern Weihrauch darbringen und dich Gott nennen. Der Kaiser war ja auch, wie der Papst später, der Herrscher über Religion und Welt. Also der Oberpriester war ja der Kaiser. Gott in persona, nicht? Das wisst ihr ja. Und das war natürlich ein Staatsverbrechen, wenn ein Offizier sagt, wir beugen unsere Knie nicht vor dir, wir bringen dir auch nicht Weihrauch dar. Und dann hat Mauritius sämtliche Soldaten aufgerufen, lieber zu sterben, als diese Götzengräuel zu vollziehen, gegen Brüder zu kämpfen und vor dem Kaiser die Knie zu beugen. Sie sagten, wir beugen nur vor Gott die Knie. Und dann ließ er jeden Zehnten umbringen. Jeder Zehnte wurde niedergestochen, dann wurde noch einmal aufgerufen, nach Lyon zu gehen und die Revolte niederzuschlagen. Keiner wollte gehen. Dann wurde wieder jeder Zehnte, so wurde dauernd jeder Zehnte niedergestochen und am Schluss wurden alle getötet. Und die sind dann in der Nähe von Martigny, das nennt man heute St. Moritz, Mauritius. weil Mauritius war der Führer, der sie ermutigt hat zu sterben, lieber. Und die sind dann alle dort verscharrt worden. Und im 6. Jahrhundert hat man darauf auf den Gräbern dieser Soldaten aus Thebais, Oberägypten, ein Kloster gebaut. Das ist eines der ältesten Klöster mit einem ungeheuren Schatz. Das ist auch so eine Touristenattraktion so unterst im Rhonetal. Das so nebenbei. Und dort in der Thebais begann das Mönchtum, und zwar im 3. Jahrhundert schon. Im 3. Jahrhundert, weil viele Christen, die geflohen sind unter der dezianischen Verfolgung, dorthin gingen. Und da war ein sogenannter Paulus, aber nicht der Apostel Paulus. Paulus, ein Jüngling aus Alexandrien, ein sehr reicher Jüngling, der zum Glauben kam, und er floh nach Oberägypten. Und da er dauernd verfolgt war, lebte er ja schon äußerst arm. Und dieses Leben der äußersten Armut als reicher Jüngling aus einer reichen Familie stammend, hat ihm gefallen. Und er fing an, in der Erwartung der Wiederkunft Jesus sehr arm und einfach zu leben, als Eremit. Bald einmal sprach es sich herum, dass das ein besonders heiliger Mann sei. Und von überall her kamen dann die Gläubigen und haben ihn um Rat gefragt und fingen auch an, arm zu leben. Es waren meistens reiche Söhne und Töchter, die dann wie er das Vermögen den Armen verschenkten und nach dem Motto, wenn du ins Reich, wie heißt es jetzt, Jesus sagt einmal dem reichen Jüngling, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann verkaufe alles, gib es den Armen. Gell? Nach diesem Motto, das war der Hauptvers, der ihnen bewusst war. Aus diesen Jünglingen gab es ein Antonius. Antonius, der ist im Jahr 251, in dem Jahr, als die dezische Verfolgung losging, geboren, und zwar in Koma in Oberägypten. Und schon als Knabe hörte er dann diesen alten Paulus predigen. Paulus hat dann viel Einfluss gehabt, wie gesagt, auf die Jugendlichen. Und Antonius hat dann über den Paulus große Gelehrsamkeit erfahren. Verkaufe alles, was du hast, ja, Lukas 18, 22, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmel haben, und komm und folge mir nach. Das war ihr Leitmotiv, ihr Leitgedanke. Oder Vers Matthäus 6, 25, so seid um nichts besorgt für den morgigen Tag. Und so lebten sie äußerst arm und einfach. Antonius hat dann später, als seine Eltern starben, seine Schwester in eine Gemeinschaft von Frauen gebracht, die es schon gab zu der Zeit, über eben den Gründer Paulus, und hat alles den Armen gegeben. Antonius lebte eine Zeit lang in einem Grabmal, also in einem leeren Grabmal, wo keine Leiche mehr war. Da hat er dann gehaust, 10 Jahre lang. Und während dieser Zeit wurde er von bösen Geistern geplagt. Und er ging oft schreiend herum und verbannte die bösen Geister in der Gegend. Das hat den Menschen Eindruck gemacht. Er wurde bald sehr berühmt. Viele eilten zu ihm, zu diesem Antonius. Und später schlug er seine Wohnstätte am Roten Meer auf, in einem verfallenen Schloss, in den Ruinen eines verfallenen Schlosses. Dort lebte er ziemlich lange, denn er wurde 100 Jahre alt oder über 100-jährig. Er hat sich dann gefoltert und dann kam der Gedanke auf, willst du selig werden, musst du deinen Leib töten. Versteht ihr? Wie es bei Paulus heißt, tötet eure Glieder. Haben die wörtlich verstanden? Nicht die Gesinnung. Die Gesinnung sollen wir töten, aber nicht der Leib. Denn wir wissen ja aus dem Korintherbrief, der Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Und wir dürfen ihn nicht schänden, den Leib. Gell? Aber jetzt kommt dieser Gedanke aus Paulus, wo steht jetzt das im Epheserbrief oder wo? Tötet eure Glieder. Versteht ihr, das Problem war, die haben es gut gemeint, aufrichtig, Jesus geliebt, aber nahmen aus der Bibel nur gewisse Zitate. Und die waren dauernd präsent, diese Zitate. Sie haben vergessen, die Bibel immer im Gesamten zu lesen. Das, was man damals, denn es gab ja schon die Briefe des Paulus, die sind ja immer auch an alle Gemeinden verschickt worden. Ja. Und tötet eure Glieder. Und so hat er angefangen, seinen Leib zu foltern, war abgemergelt, aber machte Eindruck. Er hatte den Leuten viel Trost und Segen trotzdem vermittelt. Die Verfolgung unter Maximus im Jahre 311 trieb ihn aus seiner Zelle in die Öffentlichkeit. Und jetzt kommt wieder ein Thema, das ergibt sich einfach. Im Jahre 352, Entschuldigung, begab sich Antonius als 100-Jähriger nach Alexandrien und er war ein Freund des Athanasius, der war eine Zeit lang bei ihm und kämpfte für die Dreifaltigkeitslehre. Entschuldigt, wenn das jetzt wieder drankommt. Das ergibt sich jetzt einfach. Und weil Antonius eine Masse Menschen an sich zog, hatte diese Lehre auch schnell Einzug gefunden bei vielen Menschen, obwohl sie nichts verstanden, verstehen wir. Aber weil es der Mann sagte, dieser alte Mann mit langen Haaren, 100-jährig, der war weit und breit bekannt. Und so wurde das also, wurde ein Kämpfer für diese Lehre. Antonius erreichte das Alter von 105 Jahren, dann starb er und er wird seitdem in der katholischen Kirche als großer Heiliger verehrt, als der Begründer des Mönchtums. Ja, dann wollen wir da mal, denke ich, warten. Vielleicht kann man so sagen, dass im 4. Jahrhundert gab es schon in Rom schon 20.000 der sogenannten Damen, die Nonnen waren. Also aus allen aristokratischen Häusern war es dann Sitte, dass man eine Tochter diesem Antonius-Gemeinschaften übergab. Also da gab es schon, man nannte die Fräuleins oder Damen, noch nicht Nonnen, das kam erst später, gell, diese Begriffe. Und in Ägypten gab es zig, zehntausende Mönche und Nonnen. Nun gab es aber plötzlich immer mehr Rivalität zwischen den Bischöfen und diesen Mönchsobern, die dann Regeln aufstellten. Die dann Verhaltensregeln aufstellten, dass man tagsüber arbeiten sollen, labora, ora et labora, nachts beten sollte und so weiter. Die haben dann sehr wenig geschlafen, haben praktische Arbeit geleistet und auch viel gebetet. Und jetzt gab es zwischen diesen Obern dieser Gemeinschaften und den Bischöfen, die vom Papst eingesetzt waren, von Damasus oder dann den späteren, gab es Rivalitäten. Und jetzt schien es fast ein Krieg zu geben zwischen Mönchtum und Papsttum. Man kann das mal so zusammenfassen. Und im letzten Augenblick haben sich dann die Obern der Mönchskongregationen dem Papst untergeordnet. Der Papst hat aber die Mönche an sich gezogen und die Mönche wurden zu Spitzeln. Versteht ihr? Weil Mönche waren von allem Volk aufgesucht. Wenn ein Mönch irgendwo ein Eremitenleben anfing, dann haben sie sofort Menschen niedergelassen in der Nähe. Das haben wir in St. Gallen, der Gallus hat sich dort im Wald niedergelassen. Heute haben wir eine große Stadt drumherum, verstehen wir. St. Gallen und auch Einsiedeln oder in Deutschland, viele Orte in Deutschland, die großen Städte, das waren ursprünglich Mönchszellen, Mönche, die sich um diesen Vater geschart haben. Und so sind diese, haben sich die Päpste, die Mönche untergeordnet und zu Spitzeln gemacht. Etwas später werden aus den Mönchskongregationen Päpste. Ich mache jetzt große Sprünge. Aus diesen Päpsten kommen dann eben dieses Gedankengut, man muss die Frau auslöschen. Die Frau ist der Grund, warum wir Männer nicht heilig sein können. Wenn wir keine Frauen mehr sehen, dann sind wir auch nicht versucht. Und darum die Inquisition, die Hexenverbrennungen haben mit diesem Gedankengut zu tun. Darum haben wir jetzt auch diese Reaktion weltweit bei den Feministinnen. Da muss man sich nicht wundern, denn die kennen die Geschichte auch und sagen, der Vatikan wollte uns auslöschen, jetzt sind wir dran. Und darum haben wir heute erwähnt, wollen sie auch eine neue Bibel, wollen auch neue Verfassungen schaffen, dass der Vatikan nie mehr die Macht haben wird, gegen sie zu kämpfen. Also, wir können jetzt da nicht in Details gehen, aber das waren viele Diskussionen. Und so wurden willkürlich Frauen umgebracht. Frauen, die irgendwie etwas leisten konnten, es sei denn, sie wurden Nonnen und haben sich dem Papst völlig untergeordnet. Und es entstanden dann vor allem die geschlossenen Nonnenklöster. Da hat man dann von dieser Nonne nichts mehr gesehen, versteht ihr? Das war auch eine Idee, die Frauen einsperren. Wir haben dasselbe bei den Moslems später. Dann denken wir an die Talibans, die Frauen einsperren. Und während des Tages dürfen sie kein helles Licht haben. Das war in Afghanistan schrecklich zur Zeit der Taliban. Es musste immer leicht verdunkelt sein. Und das kennen wir ja alle. dieses Gedankengut, was wir bei den Moslems finden, das war alles schon in der katholischen Kirche. Die Moslems sind ein Schatten dessen, was die katholische Kirche alles praktiziert hat. Auch der Heilige Krieg, alles. Ist nichts Neues. Verstehen wir? Und das kam aus diesen schrecklichen Gräueln der Vermischung von Wort Gottes und Macht und Reichtum und. Gut, ja. Also, dann entstanden vor allem im 12., 13. Jahrhundert die sogenannten Bettelorden. Franz von Assisi ist ja bekannt, hat seinen Bettelorden gegründet. Aber später haben sich dann die Franziskaner und Dominikaner in der Inquisition, wollten beide Orden die besseren Verfolger sein, dem Papst wohlgefälliger sein. Und so haben die Franziskaner schreckliche Gräuel angerichtet. Auch die Dominikaner haben ja bei der ganzen Inquisition unsägliches Leid über die Menschheit gebracht. Versteht ihr? Sie wurden zu Sklaven des Papsttums gemacht, die Ordensgemeinschaften. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zu den modernen Bewegungen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind dann viele Bewegungen entstanden. Weil Papst Johannes der 23. die Türen und Fenster geöffnet hat, sagte man, der Papst sagte, als er sagte, ich will ein Konzil einberufen, waren die Kirchenführer entsetzt. Kaum war er Papst, sagte er, es muss ein Konzil her. Da waren die entsetzt und sagten, ja, ein Konzil, was ist das? Das ist wie ein offenes Fenster. Und zwei offene Fenster, es gibt Durchzug, da fliegt ja alles durcheinander. Besser die Fenster nicht öffnen. Also die katholische Kirche bleibt, wie sie ist. Symbolisch. Und der Papst sagte, doch, es braucht mal so einen richtigen Sturm durch den ganzen Kirchenraum, damit mal alles ein bisschen auffliegt, soll er gesagt haben. Gut, der Papst Johannes der 23. war ein kluger Mann, denn er sagte sich eben, was wir heute gehört haben, wir müssen die Türen nicht verschließen und alle verdammen, sondern wir müssen sie öffnen und alle einladen zu kommen. Also eine andere Taktik, wie wir das bereits gehört haben. Und es sind dann schnell neue Gemeinschaften entstanden. Das Opus Dei ist bekannt, die katholisch-charismatische Bewegung ist bekannt, ich zähle jetzt nur einige auf. Communione et Liberazione, eine spanische Bewegung. Dann Neokatechumenate, auch eine spanische Bewegung. Die sind alle sehr stark engagiert jetzt, aber diese Bewegungen sind im Stillen aktiv. Davon spricht man kaum. Oder Una Voce, eine Stimme. Opus Sanctorum Angelorum, das Werk der heiligen Engel. Sehr strenger, konservativer Orden. Da war ich ja ein Jahr drin, bevor ich das Theologiestudium aufgenommen hatte bei Innsbruck in Silz. Das sind vor allem im Opus Sanctorum Angelorum, sind vor allem Aristokratenfamilien weltweit drin, reiche Leute, die kaufen weltweit alte Schlösser auf, bauen die um zu Klöstern, vor allem in Südamerika. Der Hauptsitz aber ist in Silz im Tirol. Und das ist eine Geschichte für sich. Und dann die CE, die charismatische Erneuerungsbewegung oder katholisch-charismatische Erneuerung, wie man es nennt. Dann internationaler mariologischer Arbeitskreis, eine Marienbewegung. Dann das sogenannte Pro Ecclesia, für die Kirche, die recht viel Streit gewirbelt hat. Da ist in Deutschland war es Bischof Dieba, von dem habt ihr sicher auch gehört, der ihr Angehörte. In Österreich war es Bischof Krenn und in der Schweiz war es der Bischof Haas. Und das hat ja viel Streit gegeben in der Presse wegen dieser Bischöfe. Dann haben wir proamerikanische katholische Bewegungen, sowie die verschiedenen Voodoo-Richtungen, ich habe sie gestern erwähnt, dann war das hier, in Bezug auf das Feuer, ja, das war hier, ja, entschuldigt, wenn ich so unterwegs bin, weiß ich manchmal nicht mehr, wo ich was gesagt habe. Das sind auch eine diese Mischkultur zwischen Voodoo und Katholizismus ist eigentlich nach dem Konzil so richtig aufgegangen. Ich habe das erwähnt, 70 Millionen schätzt man, dass dieser Bewegung angehören. Dann haben wir sehr moderne Bewegungen, Theologie der Befreiung oder in der Schweiz die Bündner-Dagsatzung. Das sind dann Katholiken, die sagen, wir sind die Kirche. Also es ist dann die Basis, die gegen die Obrigkeit rebelliert. Oder wir kennen die offene Kirche Schweiz, gibt es auch in Deutschland, in Österreich, überall. Das sind Basisgruppen, Theologen und Laien, die sich engagieren in der Kirche, aber die den Sturz der katholischen Führung wollen, versteht ihr, die mehr das protestantische Element, das demokratische Element wollen, aber die haben keine Chance, das ist ganz klar. Dann gibt es da noch andere, die Priesterbruderschaft Pius X., das sind auch alles mehr ältere Leute, die das, ältere Priester, Professoren, Doktoren, Theologie, die das letzte Konzil ablehnen und sagen, der Papst ist der Antichrist. Dieser Bewegung gehören etwa 5 Millionen Katholiken an, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Ich habe von ihnen zwei Schriften abonniert, weil das sind fast alles Professoren, Doktoren und hohe katholische, strenggläubige Menschen. Und da erfahre ich sehr interessante Dinge. Und die lehnen den Papst ab als Antichrist. Sie sagen, der letzte echt christliche Papst war noch Pius XII., der mit Hitler zusammengearbeitet hat. Das war noch der letzte christliche Papst. Johannes der 23. war Satans Werkzeug, er ist ein Abtrünniger. Und Paul der 6. auch und der jetzige Papst auch. Also, denn die haben plötzlich gesagt, die sprechen von Ökumene. Versteht, das war für sie Anlass, sich von Rom zu trennen. Denn es gibt keine Ökumene, sagen sie. Es gibt nur ein Christus und der ist in der katholischen Kirche. Und es geht nicht an, dass wir mit den Protestanten zusammenarbeiten. Es geht nicht an, dass wir mit den Moslems und den Hindus, das ist für sie ein Schreckgespenst. Und es ist interessant, was die schreiben. Und manchmal zitieren sie sogar die Bibel in ihren Darlegungen. Die haben mir mal geschrieben, als ich etwas, eine Schrift abonnierte, und ich habe ihnen wegen einer Sache, die sie veröffentlicht haben, gedankt. Aber habe sie eingeladen, doch die ganze Schrift zu lesen. Und dann haben sie mir geschrieben, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Haben sie mir geschrieben. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also, sie hatten den Eindruck, dass auch einer, der gegen den Papst ist. Das haben sie gesehen. Und ist auch einer, ich habe Verschiedenes abgelehnt. Also habe das so geschrieben, ganz einfach so, ein paar Zeilen. Und ihren Mut, dass sie den Mut haben, wisst ihr warum? Ich sagte mir, die sind aufrichtig. Sie sind aufrichtig. Der Papst und die ganze Horde sind Schlaumeier, Diplomaten. Verstehen Sie, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um die Protestanten einzunehmen. Ja, es gab in den letzten Jahren Bücher, die gegen diese Bewegungen geschrieben worden sind. Vielleicht kann man das gerade kurz einblenden. Von Katholiken gegen Katholiken, das ist jetzt nicht mehr so möglich. Zum Beispiel eben dieses Buch Gordon Urquhart hat das geschrieben vor ein paar Jahren, 1995, aber solche Bücher erscheinen jetzt, darf man nicht, die erscheinen nicht mehr. Aber bis in die 90er Jahre hinein war es möglich. Und dieser Katholik hat dann dieses Buch 1995 geschrieben, Die verschwiegenen Truppen des Vatikans. Und da schreibt er über die Focolari-Bewegung und über die Kommunione e Liberazione und Neokatechumenate, die in der Schweiz sehr aktiv sind. Vor allem immer in den protestantischen Gebieten sind die aktiv. Und er schreibt dann von Gehirnwäsche, von geheimen Aufnahmeriten. Zum Beispiel Neokatechumenate muss man einen Kurs 20 Jahre lang besuchen. Und dann steigt man von Leiter zu Leiter. Und du betreust dann immer einen unteren. Du wirst betreut und du betreust. Also als Neokatechumenate. Ja?
In diesem Buch gibt es einen Satz von den Neokatechumenaten, weil das habe ich zu Hause. Wir sind Gott.
Ja.
Aussage der Neokatechumenaten. Ja. Als ich im Gespräch, als einer widersprochen hatte, das sei ruhig, wir sind Gott.
Ja, es ist so, ich nenne diese Bewegungen alle die Räder des Papamobils. Versteht ihr? Auf diesen Bewegungen läuft der Papst. Der hat ja auch in den letzten Jahren gegen Protesten lauter solcher Leute zu Bischöfen und Äbten eingesetzt, Nonnen zu Äbtissinnen eingesetzt. Alles Leute aus so strengen, ganz treuen, total hörig dem Vatikan eingesetzt. Nachdem während des Konzils so ein Geist der Liberalität Aufschwung zu bekommen schien, ist seit den 90er Jahren geht es radikal zurück, seitdem die Protestanten dem Ökumenismus weitgehend einverleibt sind. Dieser Liberalismus hat ja die Türen weit geöffnet und die sind gekommen, die Protestanten, verstehen wir? wie wir gehört haben. Und seitdem das gewiss ist, dass es kein Zurückgehen mehr gibt, wird die katholische Kirche wieder sehr streng. Und dass dieser Papst war der ideale Mann. Der hatte beide Seiten, der konnte beide Seiten präsentieren. Und dann haben wir noch das andere Buch. Es gibt ja manche Bücher, vielleicht kann man das auch noch gerade zeigen. Dieser Mann hat in Luzern im gleichen Seminar wie ich studiert und er hat dann dieses Buch herausgegeben. Als katholischer Theologe hat er das Buch herausgegeben. Ja, der hat Kopf und Kragen riskiert, verstehen wir. Die katholische Mafia, kirchliche Geheimbünde greifen nach der Macht. Wenn man nicht solche Stellung hat wie Hans Küng, denn Hans Küng, den hat man nicht abgesetzt, man hat ihm zwar die Lehrbefugnis entzogen, aber ihn nicht exkommuniziert, weil Hans Küng hat eine zu hohe Stellung. Zur Zeit Gorbatschows und auch davor, wer war Andropow oder wer war davor? Ich weiß nicht mehr genau. Vor Gorbatschow? Bitte? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war Hans Küng, hat vor der Duma gesprochen, vor Gorbatschow. War Hans Küng schon in Moskau und hat vor der Duma über das neue Weltethos gesprochen. Nee. Andropow, ich glaube. Ja, Jelzin kam ja nach. Ah ja, genau. Tschernjenko. Auf jeden Fall, Hans Küng hat hier wieder der Außenminister des Vatikans, der Kardinal Rossini, dort vor der Duma gesprochen. Die haben ja das neue kommunistische Weltsystem dargelegt, der Duma in Moskau. Versteht ihr? Darum wird ja jetzt der Vatikan so geehrt, auch von vielen Orthodoxen, weil sie dort ein Konzept brachten. Und Gorbatschow hat es dann in die Tat umgesetzt, um eines weltweiten kommunistischen Denkens willen. Verstehen wir? Meine Formulierungen sind schlecht, aber ihr versteht. Gell? Ja, und im Parallel dazu sind dann alle diese Bewegungen entstanden, die dann, wenn der Kommunismus fällt, auch schnell in diese Länder eindringen und dann Positionen aufstellen und wirken zugunsten des Vatikans. Nun, die größte Bewegung aller Bewegungen ist die katholisch-charismatische Bewegung. Sie hat am meisten erreicht. Nun, der Papst hat dann 1998 50 kirchliche Gemeinschaften begrüßt und er sagte ihnen, heute beginnt für euch eine neue Etappe, die Etappe der kirchlichen Reife. Und das haben die Führer der Freikirchen verstanden. Was heißt das? Der Papst hat ihnen gesagt, jetzt seid ihr so weit geformt, dass ich euch gebrauchen kann. Die katholisch-charismatische Bewegung ist in den 60er Jahren entstanden. Und vielleicht kann ich da ein paar Sachen dazu sagen. 1967 ist ihr Geburtsdatum. Und die katholisch-charismatische Bewegung hat ja den größten und mächtigsten Einfluss auch in Bezug auf die Ökumene, in Bezug auf die Unterwanderung der Freikirchen. Als ich 1975 in diesem Winter in die katholische charismatische Bewegung reinkam in Fribourg, als ich dort Theologie studierte, kurz vor meinem Abschluss, hat mich ein Kollege da mitgenommen. Und ich war ja entsetzt über die Versammlung, weil ich habe das noch nie erlebt gehabt. Und die haben alle gemurmelt und herum und immer Jesus und danke Jesus. Ich dachte, die sind ja gottlos, die missbrauchen den Namen Gottes. Also habe ich das als Katholik empfunden. Denn ein Katholik gebraucht den Namen Jesus eigentlich selten oder nicht. Wenn er mit jemandem spricht und er spricht immer von Jesus, dann denkt man, oh, das ist ein Sektierer. Versteht ihr? Weil das ist nicht üblich. Man spricht von Christus oder von Gott oder von Herrgott oder irgendwie anders. Aber wenn einer Jesus sagt, dann ist meistens das sofort der Gedanke, oh, das ist ein Sektierer. Denn Jesus gilt als schnulzig, als abstoßend. Der Name Jesu, das sagt man nicht so, oder denn Jesus Christus. Gell? Aber das hat sich etwas geändert durch die charismatische Bewegung. Und ich kam ja da eben in diese Bewegung rein und war entsetzt. Und da hat mir am Ende der Versammlung Pater Tilbert Mose, der lebt noch, der betet viel für mich, ist jetzt ein älterer Franziskaner, Bruder hätte ich bald gesagt, Also ich habe ihn gern, aber er weiß, wo ich stehe und ich weiß, wo er steht. Und er betet viel mit den Leuten, dass ich zurückkehre. Er hat mir auch verschiedene Prophetien zukommen lassen von der Himmelskönigin für mich. Aber gut, das kann mich nicht beeindrucken. Aber er, der hatte mich, wie ein Zufall hatte mich, wir kamen ja zu spät das zweite Mal, und der nahm mich am Arm. Ich wollte wieder gehen, als ich das von Weitem, wir kamen etwas später unten im Kloster in die Krypta rein, und als ich das Gejohle hörte, habe ich gedacht, das ertrage ich nicht. Nein, das sind Dekadenzerscheinungen in der katholischen Kirche, ich unterstütze das nicht. Ich gehe lieber zurück ins Studentenheim und bete für den Papst den Rosenkranz. Aber dann hat mich dieser Pater, wie als würde er meinen Kampf sehen, gepackt am Arm, hat mich reingenommen und in den engsten Kreis, das waren so Kreise, und der jetzige Kardinal von Wien, Christoph von Schönborn, der war damals mein Beichtvater, und den sah ich da auch sitzen, das hat mich noch mehr verwirrt. Ich dachte, was macht denn der da? Das war ein feiner, lieber Mann. Gut. Und dann ging ja das Ganze, ging das los, und nach anderthalb Stunden von Jesus und Schabala, Schabala, Schab und alle, für mich war es, ich habe mir die Ohren zugehalten zum Teil. Aber ich war zu feige rauszulaufen, weil ich da drin war, aber ich schwitzte und mein Herz schlug wie verrückt. Ich habe mich so geärgert, ich habe dann meine Leibgarde angerufen, die Mutter Gottes, die Bernadette von Lourdes, Antonius und Franziskus und wie sie alle heißen, dass sie einen Schutzwall um mich bilden, damit dieses abgefallene Zeug da nicht an mich herankommt. Weil Paul VI. Hatte ja kurz vorher gesagt, der Rauch Satans, der Rauch des Protestantismus ist in den Vatikan eingedrungen. Das hat er beim Angelus deutsch und deutlich gesagt. Versteht ihr? Bei den Theologen, viele wurden dann in ihrem Denken, haben sich wie Protestanten geäußert. Und da war der Papst empört, bei Küng und bei anderen. Und so hat er öffentlich gesagt, der Rauch Satans ist eingedrungen, hat einen Riss in den Vatikan geschlagen. Und das war für uns entsetzlich, verstehen wir? Da haben Millionen Katholiken haben aufgerufen zum Rosenkranzgebet, gingen auf die Knie, haben den Rosenkranz gebetet, dass der Protestantismus zurückgedrängt werden möge. Und ich war auch einer von denen. Und nun saß ich da, aber dann hat Tilbert Moser aus der Bergpredigt gelesen. Versteht ihr, die charismatische Bewegung hat ja dann, weil das Zweite Vatikanische Konzil sagte, ihr sollt auch eine Bibel haben. Aber dann sagt, ihr könnt sie aber nicht verstehen. Ihr müsst auf den Vatikan hören, nur die Auslegung des Vatikans beachten, haben viele wohl eine Bibel gekauft und ins Regal gestellt. Das war nun in, aber nicht gelesen. Aber dort hat man die Bibel gelesen, aber nur die Texte, die der katholischen Lehre entsprachen. Und der Papst hat ja dann später ein Gebot erlassen, dass alle, die in diesen charismatischen Kreisen Vorsitz haben, darauf achten müssen, dass das, was in der Bibel nicht mit der Lehre der katholischen Kirche kompatibel ist, übereinstimmt, dass man das übergeht, weiterblättern. Und wenn Evangelische in die charismatischen Bibelkreise reinkommen und diskutieren wollen, dann muss man ihnen sagen, Paulus hat gesagt, wir sollen nicht streiten. Und das hat der Papst verlangt, das wurde überall dann als Dekret erlassen, und das haben wir dann auch erlebt. Und so haben wir das auch herzlich aufgenommen. Also was wir nicht verstanden, blättert man weiter. Und da kamen Evangelisch, sagten, ja, aber es steht doch das und das so in der Schrift. Sagten, lieber Bruder, wir wollen nicht streiten. Wir wollen einander lieben. Paulus sagt, die sind streitsüchtig, und das willst doch du nicht sein. Und darum ist in der charismatischen Bewegungen ist eine ausgesprochene Liebe zu erfahren. Das ist weltweit so. Einmalig und einzigartig. Ich weiß von x Protestanten, die in die charismatischen Gruppen gingen, sagten, eine solche Liebe und Freundlichkeit. Versteht ihr, sie haben keine Sorgen, sie sind vom Geist einfach so matschig gemacht, man streitet nicht, man hat auch keine Linie, als einzig dem Papst zu gehorchen und dem Papst zu folgen und nicht zu streiten. Oh, also ein bisschen etwas klarstellen heißt schon streiten. Machen wir nicht. Versteht ihr? Und das war eine raffinierte Taktik des Papstes. Darum sagt er ja hier, ihr seid mündig geworden für die Kirche. Weil ursprünglich sind etwa 1 Million Katholiken durch das Bibellesen raus aus der katholischen Kirche. Und dann hat der Papst die Bischöfe aufgerufen zu Informationstagen. Und hat der Papst gesagt, wir müssen diese Türen schließen. Sie müssen integriert werden. Und dann hat man eine Gehirnwäsche vorgenommen. Auf jeden Fall sagte mir Pater Tilbert Moser über diese Bewegung, weil am Ende der Versammlung hatte ich durch die Predigt, der Bergpredigt, er hatte aus Matthäus 5, 6 und 7 gepredigt, das hat mich berührt, da habe ich gespürt, das hat mich schon angezogen, da konnte ich mich nicht mehr wehren, da hat meine Leibgarde versagt. Also, und das hat mich motiviert, ihn zu fragen, was soll denn das ganze Zeug da? Und da sagte er mir, hör mal, da hat er mir das erklärt. Dann sagte er mir, wie die Bewegung entstanden ist, dass das eine charismatische Bewegung sei, das sagte mir nichts. Was das denn, sagte mir, im Jahr 2000 werden über diese Bewegung alle Christen wieder eins sein mit dem Heiligen Vater in Rom. Es wird wieder ein Papst sein und eine Kirche, so wie es im Mittelalter war. Und das hat bei mir gezündet, versteht ihr? So wie man ein Auto anlässt und es fährt. Genau so. Es hat bei mir so gezündet. Darum konnte ich das Blabla, das sogenannte Zungenreden, ich ertrug das um eines höheren Zieles willen. Ja, und so ist es ja auch gekommen, denn niemand hat die Protestanten mehr unterwandert als die katholisch-charismatische Bewegung und später zusammen mit der Pfingstbewegung. Vor allem durch den Mr. Pentecostal, den wir erwähnt haben aus Südafrika. Ja, heute marschieren sie weitgehend zusammen. Und diese Bewegung ist in Pittsburgh entstanden, auf einer katholischen Hochschule. Da waren etliche Pfingstler dabei und eifrige Katholiken. Und dann haben die Pfingstler den Katholiken gesagt, wenn ihr wirklich vollkommen sein wollt, dann müsst ihr das Zungenreden bekommen. Und dann sind sie am Wochenende irgendwo abgelegen zusammengekommen, um die Gabe des Zungenredens zu bekommen. Und die Pfingstler haben dann ihnen die Hände aufgelegt und es hieß dann im Bericht, am Samstag ging es nicht, erst am Sonntagabend, am Freitag ging es nicht, am Samstag ging es nicht. Und am Sonntagabend haben die Katholiken angefangen, in Zungen zu reden. Und das war 1967 und jetzt müssen wir bedenken, bis zum Jahre Ende 69 haben auf der ganzen Welt an allen katholischen Hochschulen Studenten in Zungen gesprochen. Das ging wie ein Lauffeuer. Und Pater Tilbert sagte mir, da sehen wir, wie der Geist Gottes, der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils gewirkt hat. So etwas ist einmalig in der Geschichte. Und das hat mich so berührt. Versteht ihr? Weil ich wollte ja auch, dass alle zurückkommen. Ja, und der Papst hat das gesehen und hat sofort gesagt, diese Bewegung, da müssen wir alles dran setzen, dass sie integriert wird. Und heute, wir haben damals noch gestritten, diskutiert. Wir sind eigentlich, ja, dadurch bin ich zum Bibellesen gekommen. Aber ich meinte im katholischen Sinn und dank der charismatischen Bewegung bin ich raus. Aber das waren so die Letzten, die raus, ich sage es jetzt mal vorsichtig so. Weil da, jetzt gibt es kaum welche, die noch rausgehen. Warum? Sie sagen ja, ja, alle kommen ja zu uns, wieso sollten wir raus? Verstehen wir? Sind ja alle zu uns gekommen. Und es heißt, ich habe dann im Oberwallis so Gruppen aufgebaut, in Zermatt, in Grächen, da gab es noch nichts von dem. Im Unterwallis, französischen Teil, gab es etliche. Und wir hatten es so, wir haben stundenlang Chorusse gesungen, gebetet. Und der Herr hat unsere Naivität gesehen, unsere Unwissenheit und hat uns trotzdem gesegnet. In Zermatt gab es, ja, da gab es pro Jahr vielleicht 4 Selbstmorde, sagen wir jetzt mal, im Allgemeinen. Die Frauen sind ja ein so Top-Touristenort, dem Alkoholismus verfallen. Und also alle, Sodom und Gomorra, haben wir immer gesagt, ist Zermatt. Und der Herr hat viel verändert. Hat viel verändert, weil ich sage, er hat unsere Aufrichtigkeit gesehen. Die Frauen haben so Zirkel in Zermatt aufgebaut, haben ihnen geholfen, vor allem Frauen, die dem Alkohol verfallen waren oder der Sexsucht. Es gab ja diese Partneraustausch, das war da schon hoch im Kurs. In den 70er Jahren war jedes Wochenende, das war gar nicht geheim, dass ganze Gruppen von auswärts und so zusammenlebten, Erlebnisse haben wollten diesbezüglich. Und recht viele haben Selbstmord begangen nach solchen Sachen. Und wir haben da geholfen und der Herr hat gesegnet. Aber dann, eines Tages kommt ein Domherr vom Auftrag des Bischofs und wir hatten Ältestensitzung, das war im Spital von Visp, weil wir hatten auch Nonnen dabei, wir hatten Frauen dabei, die Älteste waren. Das war nicht kirchlich legitim, aber das gab es so. Es klopft an, Domherr Karlen, kam herein, großer Mann im Habit. Er kam rein und sagte, ich komme im Auftrag des Bischofs. Ich übernehme ab sofort die Leitung der charismatischen Bewegung Oberwallis. Und ich schaute, was ist jetzt los? Und dann sagt er mir, und du, Gregor, der Bischof hat gesagt, dass du dich ein Jahr ruhig verhältst. Weil wir hatten, ohne zu realisieren, bereits Dinge geglaubt, die mit der Lehre nicht kompatibel waren. Das haben die gemerkt. Und haben sie sich gesagt, wir müssen den abschneiden. Und, aber das war dann, dass ich hatte trotzdem viel Einfluss auf die Jugendlichen in Lehrerinnenausbildung, Seminar und Lehrerseminar, da hatte ich immer Retretten. Und die wollten mich nicht gehen lassen. Gut, so hatte ich noch Einfluss. Aber da sagte der Domherr, drei Dinge verlangt der Papst. Die Bibel darf nicht anders interpretiert werden, als das authentische Lehramt in Rom es sagt. Und dann sagt er eben das, weiterblättern, wenn etwas nicht kompatibel ist mit der Lehre, nicht streiten mit den Protestanten. Paulus sagt, das sind streitsüchtige Leute. Er sagte so, dass sie, die Protestanten, streitsüchtige Leute sind, darum haben sie sich auch getrennt. Gut, also heute will fast niemand streitsüchtig sein, darum gehen sie alle nach Rom. Das mal so sagen. Und dann sagte er, die Mutter Gottes muss transparent bei allen Versammlungen anwesend sein. Ich dachte nur bei mir, nein, da mache ich nicht mehr mit. Ich ahnte, verstehe, ich hatte so ein Gefühl, jetzt habe ich Freiheit verkostet und jetzt will man mich wieder ins Gefängnis zurückstoßen. Ich habe das erste Mal ganz tief diese Angst verspürt, man will mich gefangen nehmen. Versteht ihr? Und nachdem ich gespürt, man kann das oft nicht definieren, aber das Wort Gottes hat mich gezogen, buchstäblich gezogen. Und dann sagte er, wenn ökumenische Bibeltreffen stattfinden, dann müssen Leute bestimmt werden vom Führer, vom Leiter, die im Stillen die ganze Versammlung und die Sprechenden der leitenden Mutter Gottes unterstellen. Wenn nur Katholiken, muss zuerst die Madonna angerufen werden, die Mutter Gottes. Und da war für mich Schluss. Dann habe ich gar nicht mehr mitgemacht. Das war 1986 und 88 war das Ende da. Also die Zeit ist wieder fortgeschritten. Ihr Lieben, wir sehen diese Bewegungen, es sind circa 50 Bewegungen, die haben eine ungeheure Dynamik entwickelt. Und der Papst steht buchstäblich auf diesen Bewegungen. Und gegen diese Bewegungen, mit der Führung des Papstes, kommen keine liberalen Theologen an. Nicht mal Hans Kühn. Niemand kommt da an. Die sind so gefestigt und der eine wacht über den anderen. Und das sind Millionen und Abermillionen. Das könnte einem Angst machen. Aber wir haben Christus als Haupt und wir wissen, ihm entgeht nichts. Es muss alles so kommen, wie es kommen muss. Wir erfüllen unsere Aufträge und mehr nicht. Und ich möchte schließen mit Philipper 4,4. Freut euch alle Zeit im Herrn. Das ist unser Auftrag und unsere Dienste erfüllen Schluss. Alles andere wird der Herr tun. Und wie die Mönche sagten, wir sollen uns nicht sorgen für morgen, was aus der Schrift ist. Das wollen wir auch so halten. Und das, was uns aufgetragen ist, erfüllen. Alles andere lassen wir, so gut wir es verstehen. Jetzt möchte ich allen herzlich danken. Und ich freue mich, mit euch unterwegs zu sein. Auch wenn wir nicht immer die gleichen Gedanken, die gleichen Dinge, was wir da dieses Wochenende manchmal diskutiert haben, das ist auch nicht so entscheidend. Jetzt meine ich wichtig, dass wir einander zum Segen sind, dass wir als Glieder des Leibes Christi einander auch segnen und der eine den anderen höher achte. Und das will ich auch. Danke für allen Segen. Ja.